Hallo und herzlich willkommen bei Menschen auf Zeit mit Chris
und Angelique
im Gespräch. Im Gespräch heute ist Martin. Herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist.
Ja, danke schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, super.
Sehr gerne.
Ist ein bisschen warm bei uns.
Es ist heiß.
Heiß. Und warum Martin hier ist, das erfahrt ihr heute. Es wird auf jeden Fall spannend. Ja, Martin, vielleicht direkt mal die Frage an dich. Wie lebst du und warum lebst du? Also lebst du so, wie du lebst und nicht, warum lebst du? Dafür kannst du nichts sagen.
Warum ich lebe ist, wie ich lebe auch Vollzeit im Van. Mhm. Seit ungefähr 4 Jahren jetzt, 5 Jahre wahrscheinlich. Ja, 4,5 Jahre sowas. Und warum lebe ich so? Einfach deshalb, weil ich quasi viel unterwegs sein möchte und neue Sachen sehen will und auch schon immer einfach viel unterwegs war. Ja, also es ist einfach ein Teil von meiner Persönlichkeit quasi, dass ich einfach viel reise. Also hat auch schon relativ früh angefangen. Und ja, genau, also ich mag das einfach. Ja, ich fühle mich unwohl oder eingeengt in permanenten Wohnsituationen, sag ich mal. Also das ist für mich nichts. Mhm. Und es war auch so, dass dieses Ding, ja, das ist nur eine Phase, war halt bei mir nicht so. Ja, mhm. Also das ist einfach, war mir aber auch schon immer klar, also dass es eben bei mir nicht eine Phase ist, sondern dass ich jemand bin, der das permanent macht, sozusagen. Ja.
Okay, was heißt Phase? Also wenn du sagst, du hast auch schon, bist auch schon viel rumgekommen und sagst Phase, also wir hatten ja gestern auch schon so ein bisschen das Gespräch, Phase, dass du schon von klein auf irgendwie so ein bisschen irgendwie diesen Freiheitsdrang hattest oder?
Ja, also ich sag mal so, das Rebellische halt, ne?
Also du warst dieses, immer anders gegen den Strom.
Extrem rebellisch. Extremst rebellisch, ja. Also wenn man guckt, quasi die alten Schulunterlagen oder Zeugnisse oder Jahresbücher oder so, das wäre ganz cool, wenn ich das noch hätte oder so, könnte ich euch das mal zeigen, ja. Also zusammen mit ein, zwei Kollegen von mir, wir waren einfach wirklich, wir waren einfach sehr rebellisch. Haben also gar nichts angenommen, eigentlich nie. Mhm. Und aus schon damals quasi aus dem Grund, weil wir gedacht haben, okay, und ich auch bis heute denke, dass ich finde, dass Autorität und Kontrolle und Institutionen und alles, was da dazugehört, quasi für mich schon immer so war, dass ich das sehr in Frage gestellt habe.
Mhm. Okay.
Und so bin ich eigentlich auch bis jetzt durch mein Leben gegangen, dass ich gesagt habe, okay, also ich habe das immer so gemacht, dass ich mich sehr weit entfernt habe oder weggehalten habe von Zwängen einfach, von institutionellen Zwängen oder gesellschaftlichen, kulturellen Zwängen, egal, ne? Quasi alles, was oder das auch in Frage gestellt habe einfach.
Also du kommst ja aus Deutschland, richtig?
Ja.
Oh ja.
Genau, und du hast quasi schon auch von
Schwabeländle.
Schwabeländle, Schwabe.
Grüß Gott.
Schwabe. Genau, und du hast dann schon als Kind irgendwie auch gemerkt, du eckst an, weil du irgendwie hinterfragst oder anders denkst oder irgendwie nicht in die gesellschaftlichen Normen reinpasst sozusagen?
Im Kindesalter war das noch nicht so stark ausgeprägt quasi. Ich würde sagen, das hat so in der, so mit dem jugendlichen Alter angefangen quasi.
Pubertät.
Ja. Also so, ja, Pubertät und schon später raus quasi, dass ich das so rebellisch geworden bin quasi.
Okay, und wenn du sagst, dass du immer so gelebt hast oder auch immer noch so lebst, fernab dieser, ich sag mal, dieser Zwänge oder wie auch immer, was bedeutet das für dich? Also gerade auch so Thema Reisen oder dein Lebensstil an sich? Also
ja, also quasi, dass ich selber Entscheidungen treffen kann einfach. Ne? Mhm. Oder mir das auch quasi frei halt, quasi mich selber in Richtungen zu bewegen, auf die ich halt Lust habe. Dass ich quasi jetzt, also wenn ich irgendwas machen will oder irgendwas anfangen will oder irgendwas, dann mache ich das halt. Ne? Mhm. Also dann habe ich nicht das Ding im Hintergrund, dass ich da erst überlegen muss oder so. Also das nehme ich mir halt raus, ne, sozusagen.
Okay. Heißt und im Umkehrschluss, dass du auch sehr, also du hast eine Idee und setzt sie dann auch direkt um sozusagen, also bist dann direkt sehr konsequent in dein, also sehr konsequent
ja,
in
deinem. Ja, ich kann mich da sehr festfahren, ja. Mhm, also okay. Ich hatte ja quasi die Idee jetzt eine Weile lang in Portugal, da können wir ja nachher vielleicht nochmal drauf einsteigen, ein bisschen länger, aber die Idee, dass ich in Portugal quasi einen Permakulturhof aufziehe quasi, bin dem auch relativ lang nachgegangen, habe das dann auch umgesetzt und so, aber ging dann daneben, ist aber eine andere Story jetzt. Und aber grundsätzlich ja, also wenn ich dann quasi mir wirklich was in den Kopf gesetzt habe, so, dann bin ich auch so dickköpfig irgendwie, dass ich es dann unbedingt so machen will, ne? Und das klappt dann auch mehr oder minder.
Schlussendlich lernt man ja auch durch Scheitern, und ich finde ja so eine Grundeinstellung eigentlich gar nicht schlecht, weil wie viele haben 1000 Ideen und oder Wünsche und Träume und gehen dem halt nicht nach, und du bist halt schon sehr mit dem Kopf durch die Wand, ohne Rücksicht auf Verluste, aber schlussendlich durch Scheitern lernt man ja auch und man kommt dann auch irgendwie weiter. So,
ne? Naja, und du kommst halt auch nirgends hin. Ne? Also wenn du dir das quasi immer von der Gesellschaft vorschreiben lässt, dass du quasi das nicht zu probieren hast, aus was für Gründen auch immer, und du dann quasi darauf hörst, was die Gesellschaft dir sagt, ja, das geht nicht, du bist zu alt, zu jung, zu grün, zu blau, die erzählen dir irgendwelches Zeug. Das ist alles Nonsens. Ja. Wenn du was machen willst, dann musst du es machen. Ja. Und ich weiß nicht die genaue Zahl, aber irgendwie der Erfinder der Glühbirne hat halt gefühlt 100-mal irgendwas gemacht, und beim 101. Mal hat er die Glühbirne erfunden.
Ja, ja. Ja.
Und so kommst du halt vielleicht, wenn du irgendwas umsetzen willst, dann auch dahin.
Also spannend.
Vielleicht kommst du auch nie dahin, ne? Also das weißt du auch nicht. Ne? Kann sein, du machst es 10-mal und denkst, okay, bringt auch nichts. Ne? Aber ist so, ne?
Ja, schlussendlich, die Garantie gibt dir ja keiner, ob irgendwas funktioniert oder nicht. Aber wenn du es nicht probierst, und ich bin ja ähnlich so vom Typ, ne? Ich bin ja auch eher so Typ durch die Wand, nicht wahr?
Ja, auf jeden Fall, ja. Da muss ich dich manchmal ein bisschen zurückhalten. Aber wie weit? Ich fände es trotzdem gut, weil
genau, wie weit hat
wir
uns das gebracht?
In alle Richtungen.
Genau.
Und warum sollte man das nicht tun? Weil wir haben die Möglichkeit. Und
mehr wie scheitern geht halt nicht, ne? Und wenn es ja nicht schief geht, nimmst du ja trotzdem super viele Erfahrungen mit.
Naja. Ja, die nimmst du halt mit, ne? Die hast du als Erfahrung. Ne?
Genau.
Du weißt halt dann das nächste Mal wieder, okay, worauf kann ich achten, was kann ich anders machen, was würde ich ändern an der Situation. Ne?
Ja. Du hast am Anfang so ein bisschen angeschnitten, dass du auch immer irgendwie so ein bisschen anders warst, angeeckt, und du hattest uns ja privat auch schon so ein bisschen erzählt, dass du auch schon viel gereist bist. So, und ich würde gerne mal so ein bisschen anfangen in deinen 20ern.
Ja. Ja, also bei mir hat es nach dem Abitur, also quasi schon oder halt während dem Abi irgendwann angefangen oder in der Vorbereitungsphase, ich hatte eine relativ chaotische Schulzeit. Ja, ich bin irgendwie, ich bin eingeschult worden quasi aufs Gymnasium, war dann völlig rebellisch unterwegs, bin da runtergeschmissen worden, bin auf die Realschule gepackt worden, bin da nochmal sitzen geblieben in der gleichen Klasse, haben sie uns da rausgeklatscht.
Richtiger Stören.
Also haben uns da rausgeschmissen oder entfernt.
Dich und deinen Kumpel oder was? Ihr habt das später zusammen.
Also erst mich, dann habe ich noch jemand anders quasi, meinen besten Kumpel kennengelernt quasi. Dann hatte ich das Glück, dass ich eine Familie hatte, die mich da ein Stück weit aufgefangen hat, die mich dann quasi auf eine Waldorfschule quasi gegeben hatten. Ja. Da ging das Ganze weiter, aber die Waldorfschule ist vom pädagogischen Konzept her halt so, dass sie quasi dann guckt, dass der Abschluss dann stattfindet sozusagen. Ne? Also die sind da ein bisschen anders drauf. Und das hat mir dann letztlich ermöglicht, quasi da ein bisschen, sag ich mal, noch einen höheren Abschluss dann zu machen. Und
also du hast dann dein Abitur trotzdem
geschafft. Genau, habe ich Abitur geschafft quasi. Mhm. Und aber während der Zeit war dann schon eigentlich klar so, dass ich unbedingt nach Indien will. Ja, so, das war so mein erstes großes Reiseziel mit 18.
Wie kam die Idee direkt Indien? Also man ist ja schon auch
was. Weil ich also bis heute quasi leidenschaftlicher, das ist ein bisschen eingeschlafen, aber elektronische Musik halt quasi, im Speziellen halt quasi Psytrance oder Goa, was so als Goa früher bekannt war.
Mhm.
Und das fand ich super spannend und das war so voll mein Ding. Und dann wollte ich das halt sehen auch. Ne? Und dann bin ich halt quasi mit dem Rucksack los und bin nach Indien geflogen, bin nach Goa gegangen, um festzustellen, dass ich 15 Jahre zu spät war, aber egal, ich war mal da, ne? Bier getrunken so, ja. Und bin dann weitergereist so durch Indien. Ne? Und,
wie lange?
Das waren insgesamt, das erste Mal waren es 4 Monate, glaube ich, oder so. Ja.
Cool.
Also über Nordindien quasi, Leh und Ladakh und so, das sind so quasi so große Routen da, die man da so ablaufen muss als Backpacker quasi, so, die so vorgeschrieben werden. So, das ist so der
wenn du das nicht machst, warst
genau,
du nicht.
Genau, dann warst
Indien.
Du nicht in Indien, wenn du nicht in Ladakh eingebraucht hast, so, ne? Und so, ne? Und
cool.
Das habe ich dann quasi noch 2-mal wiederholt. Also ich war dann quasi noch ein bisschen später nochmal. Das erste Mal war ich alleine, das zweite und dritte Mal war ich dann mit Freunden quasi da. Und das war dann auch also relativ lang und umfangreich. Ja. Und Ostasien war ich unterwegs, Australien war ich unterwegs. Also ich war schon ein bisschen, das war dann alles noch mit dem Rucksack. Also da war ich noch nicht mit dem Auto ausgerüstet. Ne? Da war ich, da war es, sag ich mal, ja, also da war geldmäßig noch nicht so viel los, dass ein Auto möglich war, sag ich mal. Ne?
Also du hast zu dem Zeitpunkt noch bei deinen Eltern gelebt oder hattest du schon eine eigene Wohnung oder Wie hast du dir das so ein bisschen finanziert? Weil schlussendlich irgendwie muss es ja bezahlt werden.
Ich habe quasi die erste Zeit bei meinem besten Kumpel gewohnt und dann habe ich quasi bei meiner Familie, Zweitfamilie sozusagen, in Frankfurt gewohnt. Finanziert habe ich das dadurch, dass ich da quasi gearbeitet habe davor. Also ich habe für die erste Indienreise hat mein Onkel mir einen Job klar gemacht. Shoutout an Harald hier.
Hallo Harald, unbekannterweise.
und da habe ich dann Reifen gebracht. Da habe ich den Vario von innen putzen müssen. Mhm. Ja, und dann habe ich irgendwie ein paar Wochen lang den Vario geputzt und es gab dann irgendwie ein paar tausend Euro und so. Und dann bin ich damit losgetuckert, so hatte ich nur ein bisschen was so und ja, es hat dann gereicht. Ja.
Cool.
Ging das so. Indien ist ja preislich ganz okay. Ne?
Ja, ja. Nochmal was anderes, ja.
Australien hast du gesagt, da hast du dann aber gearbeitet?
Ja. Australien habe ich gearbeitet tatsächlich, ja. Das war auch eine ganz witzige Story eigentlich, weil ich dahin bin und ich hatte ein bisschen Geld dabei, aber Australien ist sehr teuer. Es macht halt eigentlich nicht so viel Spaß, wenn du kein Geld hast. Und dann bin ich da so ein bisschen hin und her und es war so Off-Season, das Standard ist Fruit-Picking, ne? So, du gehst da hin und dann machst du so Erntehelfer oder sowas, ja, ne? Ja. Und da gab's aber nichts, weil es quasi alles so Off-Season war, ne? Und dann bin ich da hin und her und dann ging alles nichts und so und dann habe ich mich einer Zeitarbeitsfirma vorgestellt, quasi da unten. Dann haben die mich in eine Schlachterei verfrachtet, ja.
Oh Gott.
Und jeder, der mich kennt, weiß halt, das ist jetzt auch nicht so mein, so, ne? Und ich brauchte aber halt das Geld, ja, und bin ich da gelandet, stand da quasi am Band mit einer absolut bunten Schar an Leuten quasi, also Asiaten und Leute aus Indien und also ganz so Backpacker und alles Mögliche. Und dann hast du da Hack it, pack it. War der Witz immer, ne? Also, da hast du richtig Gas gegeben, ne? Und also es war relativ gut bezahlt.
Fließbandarbeit
quasi, aber alles halt in Rot, ne? Und aber war halt super bezahlt. Und das habe ich dann 2 Monate gemacht und dann hatte ich Geld für den Rest der Zeit sozusagen. Ja. Und das Witzige war, dass ich eigentlich gedacht hatte, dass ich danach Vegetarier bin, aber es war eigentlich das Umgekehrte der Fall.
Echt, ja?
Ja, weil du hattest immer voll gutes Zeug und so. Ich meine, ich esse heute nicht so viel Fleisch, aber...
Stummst denn ab eher, ja, so meinst
ja,
du?
Ja, du hattest halt auch immer gratis so und danach war immer Barbecue und so weiter.
Ja, kann ich ein bisschen nachvollziehen. Ich bin ja Koch und ja, da gab es auch immer gute Sachen und da sagst du dann halt nicht nein, ja. Und wenn du das die Sachen sozusagen mit nach Hause bekommst und abends da noch ein bisschen was essen kannst, das ist natürlich, ja, bist du drin in der Spirale.
Wer eh nicht so viel Kohle hat, der ist natürlich für jedes Essen dankbar. Ja, Im Grunde ist ja auch irgendwie zu sagen, man ist vegan oder Vegetarier ein absolutes Privileg, so, ne? Also muss man auch mal sagen, ne? Also sich entscheiden zu können, ob man das will oder nicht, ne? Und wenn du eh gerade nicht so viel Kohle hast, dann nimmst du es natürlich mit. Spannend. Okay, krass.
Ja, und das war so, das Ende quasi der Backpacker-Zeit, so quasi diese Sache, ja. Und ja.
Wie lange hast du das circa gemacht dann so? Also du hast gesagt, 18 bist du das erste Mal
Indien. Ja, on off, also ich meine, ich war auch noch an der Uni und so ein Quatsch. On off, schon so 4 Jahre oder so bestimmt.
So. Das studiert dann, oder?
Ja.
Was hast du?
Ich habe quasi Ethnologie und Indien Studies studiert.
Aha, cool, spannend.
Ist spannend, verdienst halt 0 Geld damit, so. Ja, also wirklich 0, also -10, so, ja. Also das ist nett und schön. Du weißt unheimlich viel über andere Kulturen und du weißt auch ganz viel über Gesellschaft und so, aber du verdienst halt keine Patte, so. Ne? Und du kannst halt einfach, sorry, aber es ist so, finde ich, kein Nagel in die Wand hauen. Ja, das ist ein Skill, den ich erst später entwickeln musste, so jetzt Van-Ausbau oder irgendwas. Ich war da super schlecht drin. Also
handwerklich?
Ja, ich war handwerklich ganz schlecht. Ganz
aber
schlecht.
Kulturen und Menschen?
Ja, Kulturen, also. Menschen gut, Handwerk ganz schlecht, ganz schlecht. Das musste ich auch später nachlernen.
Aber weißt du, ich bin so ein Typ Mensch und ich finde auch, dass unsere Gesellschaft so ein bisschen so tickt. Wir sind, also gerade wir Deutschen sind sehr, was ist dein Zertifikat? So, was ist deine Ausbildung? Was ist dein Zertifikat? Und darin wirst du immer kategorisiert. Ich selber sehe mich total als Multi, multitalentiert, ja, ohne dass es jetzt überheblich klingen soll, aber ich bin so interessiert und tausend Dinge und bring mir jeden Tag, sei es jetzt aktuell KI, ist super spannend für mich, N8N, wie auch immer, ne, irgendwie sich mit in diese Thematik einzufuchsen, und eigentlich bin ich gelernte Friseurin, also, ja, ne, also schlussendlich sind wir ja schon sehr kategorisierend, so, wer bist du, was machst du, und die erste Frage ist oft, was ist dein Abschluss, ja, und zack, gehst du in eine Schublade, ne? Und so wie du sagst, ja, Menschenkulturen, Nagel in die Wand kann ich nicht, aber es ist ja alles erlernbar. Das ist alles erlernbar. Wenn du Bock auf irgendwas hast, kannst du alles erlernen. Meiner Meinung
nach. Naja, auf jeden Fall. Ja. Das ist hier in Spanien auch ein bisschen anders, habe ich so manchmal das Gefühl. Ja. Ja, hier spielt der Job nicht so eine so eine hohe Rolle gesellschaftlich. Nee. So. Also habe ich das Gefühl. Ne? In Deutschland ist es sehr.
Du guckst, was für ein Typ Mensch du einfach bist.
Ja, so. Genau. Ja, da geht es mehr darum, quasi, was du von Typ Mensch ist. Mhm. So, ne? Also jede Kultur hat ihre Eigenheiten. Ich will jetzt nicht sagen, dass das eine so und das andere so ist, aber es ist unterschiedlich. Aber in Deutschland hast du schon sehr stark dieses Ding so, okay, das ist die zweite Ding eigentlich so. Mhm. Also wenn du jetzt abends ausgehst, so, dann ist erstmal ja, okay, wer bist du oder wer sind sie? Wo kommen sie her, was machen sie? So, ja, das sind die Standardfragen, die Schublade auf, Schublade zu.
Ja.
Und damit wird ja eine soziale Wertung vorgenommen. Mhm. Von der auch, ne?
Ja.
Und wenn du da, und da fängt es ja schon an, also da, wo ich jetzt vorhin gesagt habe, okay, dass mir das schon immer irgendwie suspekt war. Ja, ich gedacht habe, okay, also was ist denn das eigentlich, worauf haben wir uns da eigentlich geeinigt, ne? dass man das so machen muss. Ne?
Mhm.
Und dass Leute irgendwie beäugt werden, weil die irgendwie, weiß ich nicht, sagen, nö, habe ich keine Lust drauf, so, ja, mache ich halt anders, ja, und irgendwie und dann eine Einordnung passiert und dann quasi so, ja, und das, also das, was ich vorhin gesagt habe mit einer Phase, ne, also das habe ich ganz oft gehört, quasi so, ne, so, ja, das ist nur eine Phase und so, ja, nee, das ist halt nicht nur eine Phase so bei mir, sondern ich finde es halt einfach besser so, und das heißt nicht, dass das jetzt für andere optimal das sein muss, was ich jetzt mache, aber ich finde halt, also für mich ist das der bessere Weg quasi als der normale Weg, ne, so, weil den.
Ich finde das super wichtig und richtig, was du auch sagst, weil schlussendlich wer kategorisiert denn oder wer bestimmt denn, was ist normal und was ist nicht normal, und schlussendlich hast du für dich ja einen Weg gefunden, um einfach glücklich zu sein, und ist das nicht das Hauptziel irgendwie in seinem Leben? Ich meine, wir haben nur eine begrenzte Zeit, wir sind alles Menschen auf Zeit, ja, um da den roten Faden zu finden, und schlussendlich muss ja jeder gucken, wo findet er was, womit er irgendwie glücklich ist, und nicht jeder sagt, ich muss nach Indien, nach Australien und da mal gucken, was geht.
Also
ne? Muss ja nicht jeder, und das darf ja auch genauso sein. Der eine sagt, ich will meine Arbeit, ich will Kind, Haus, Baum pflanzen, und wenn du damit glücklich bist, ist es doch richtig und wichtig. Mhm. Aber wenn es eben Menschen gibt, so wie ich mich da auch zuzählen würde und ich glaube dich auch, die das nicht wollen und irgendwie mehr erwarten vom Leben oder mehr möchten vom Leben, dann ist es ja wichtig, dass man diesem auch nachgeht. Ne? Total.
Ja, das finde ich auch. Ne?
Ja.
Das sollte eigentlich auch jemand so ermöglichen. Also dass wie gesagt, es gibt ja viele, wir haben vorhin schon ein bisschen gequatscht, ihr habt es, wird ihnen ja viele Zwänge aufgedrückt sozusagen, ja.
Mhm.
Und wir sind ja quasi so ein bisschen dieser Punkt, der da, oder die Menschen, die halt ausbrechen und ihr Ding halt so durchziehen, ohne diesen Zwang, die man eigentlich von vornherein in der Schule halt auch aufgedrückt bekommen hat.
Einen wird halt anerlernt, ne? Was normal ist und was nicht. Schlussendlich, unser Leben ist ja und auch dein Leben ist ja für uns normal oder für dich selber. Nur die Gesellschaft von außen betrachtet das nicht als normal, weil es eben anders ist. Ne? Und darum geht's ja dann.
Naja, ich meine, also wenn man es mal andersrum spinnt, denke ich manchmal, dass, also wir befinden uns gerade gesellschaftlich, würde ich sagen, nicht unbedingt in den allerrosigsten Zeiten. Wir haben eine enorme Umbruchssituation. Das siehst du in ganz Europa, vielleicht sogar auf der ganzen Welt.
Ja.
Ich stelle mir dann manchmal die Frage, okay, also wer sitzt da letzten Endes quasi dann in einer Situation, die vielleicht sogar vorteilhafter ist? Weil ich meine, du kannst natürlich quasi sagen, okay, ich gehe in einen ganz geraden Weg, dann kommst du aber halt auch nur dahin, wo dieser Weg dir vorgeht, hinzukommen, ja.
Mhm.
Und du wirst halt vielleicht auch, ja, sag ich mal, ein bisschen unflexibler im Kopf, ne? Weil, wenn eine Krisensituation kommt, dann werden natürlich meiner Meinung nach zumindest Leute, die, sag ich mal, ein bisschen flexibler drauf sind, wahrscheinlich eher die sein, die wahrscheinlich länger irgendwie, sag ich mal, da auch noch, sich organisieren können oder die halt quasi so, als wenn du wirklich voll drin bist, so. In
kann ich nachvollziehen, also das weil ist die ja letzten auch immer so ein Jahre, glaube ich, so, haben wir auch oft drüber nachgedacht, dass diese Situation oder so, wie es kam, auch zeitlich in diesen Van zu ziehen und flexibel flexibel zu sein. Der Gedanke kommt oft, muss ich sagen.
Ja, lasst uns doch auch gerne mal zu diesem Thema eure Meinung wissen. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare. Ist ja doch eher ein kritisches Thema, ne? Also jeder hat ja da so seine Meinung und lasst es uns gerne wissen. Ich würde gerne noch mal anschließen. Du hattest ja vorhin erwähnt, dass du auch so ein bisschen die Idee hattest, einen Selbstversorgerhof. Also ja. Wie kam es denn dazu? Wir haben ja angefangen, du bist so ein bisschen, die Leidenschaft fürs Reisen entdeckt, bist so ein bisschen angeeckt, schon immer auch in der Gesellschaft, hast dein Abi gemacht, studiert, bist reisen gegangen. Und wie kam es zu der Idee zu sagen, Mensch, ich möchte jetzt einen Selbstversorgerhof?
Ja, das hat noch ein bisschen was wahrscheinlich vom ganz im wirklichen Ursprung quasi dann nochmal mit der Familie von meinem besten Freund zu tun. Die sind auf jeden Fall, kommen aus der 68er Generation.
Also der beste Freund, der auch so Probleme hat.
Der auch quasi mit dem wir da, ja. Na, so und so. Okay. Und die waren halt wirklich so 68er Hausbesetzer-Szene so, also aber extrem, also nicht bloß so ein bisschen, sondern extrem, ja, also die Mutter hat sich irgendwie hochschwanger auf die Gleise im Brockdorf betoniert und so, also die ist so richtig diesen Stall gegangen so, ja, okay. Extrem links halt so, ja, und die hatten auf jeden Fall dann irgendwann sich, sag ich mal, so ein bisschen zur Ruhe gesetzt mit den Aktionen. Direct Action Brings Satisfaction war vorbei so. Und dann haben sie halt quasi angefangen, Bioläden aufzubauen und haben halt quasi darüber. Und so habe ich das ganze Thema überhaupt erstmal entdeckt, so mit Nahrungsmitteln und so, weil das ist natürlich auch so, ja, Kontrolle kannst du darüber ausüben und so weiter und so fort, ne, ohne das ist so weit so. Und dann habe ich halt gedacht, okay, gut, also wenn du selbstständig und rebellisch sein willst, dann wäre das für mich auf jeden Fall das Ultimo, quasi zu sagen, okay, ich produziere meine eigenen Nahrungsmittel einfach. Mhm.
So. Auch mit dem Sinn, nicht nur für dich, sondern auch für den Verkauf,
Ja, grundsätzlich schon. Mhm. Ja, hätte ich, glaube ich, schon auch gemacht, wenn so, ne, und das, ja, habe ich dann quasi probiert, aber das Ding ist, ja, so ist das quasi entstanden. Also über den Wunsch, quasi unabhängig zu sein. Also das ist immer das Übergeordnete bei mir, quasi zu sagen, okay, unabhängig und frei, ne? Also ohne Kontrolle quasi. Ne? Ich will nicht abhängig sein von irgendwelchen Leuten, die mir irgendwas verkaufen, was ich nicht will oder so. Mhm. Oder solche Sachen. Ne?
Okay, und dann war die Idee und dann hast du gesagt, okay, du möchtest jetzt Selbstversorgerhof. Und wie kam es dann, dass du, ich meine, du bist ja auch schon in die Umsetzung gegangen, ne? Du bist ja dann auch ausgewandert.
Ich bin dann aus Deutschland quasi ein Stück weit ausgewandert. Seit 5 Jahren bin ich jetzt in Deutschland abgemeldet, also sozusagen staatenlos nicht ganz, aber so mehr oder minder. Und bin dann quasi ausgewandert nach Portugal, habe dann da eine Weile geguckt und habe mir dann tatsächlich da ein Stück Land gekauft und habe dann da auch angefangen quasi das zu machen, ja, und genau. Ja,
also du hast dir dann eine Finca oder was?
Das war eine Finca, ja, also das war eine Finca mit so 10.000, mit 1 Hektar, ja, und also quasi Olivenbäume drauf gehabt, Orangenbäume, Zitronen, alles mögliche, ne, und hab das dann auch eine Weile gemacht und hatte dann blöderweise vor Ort einen Konflikt quasi mit einem Nachbarn, ja, es gibt überall dumme Menschen und es ging dann quasi so weit, weil wenn ich sowas mache, will ich da meine Ruhe haben. Also ich will nicht, dass ich da die ganze Zeit in irgendeinen Konflikt gehen muss. So, ne?
Also du hattest auch einen direkten Nachbarn sozusagen.
Ich hatte einen direkten Nachbarn, blöderweise. Das war ein extremer Fehler für alle Leute, die sich im Ausland überlegen, was zu kaufen. Überlegt immer quasi, wen habt ihr als Nachbarn? Das ist das A und O. Mhm. Und guckt einfach, dass ihr so wenig Nachbarn wie möglich habt. Also ich habe das gesagt, weil ich gedacht habe, okay, ich möchte ein bisschen mehr Kontakt haben. Aber war in dem Fall, das ist jetzt auch nur ein Einzelbeispiel, darf man nicht generalisieren, aber in meinem Fall war es quasi so, dass das nicht so gut funktioniert hat. Und ich habe dann ein paar Mal das Gespräch gesucht, wollte das klären, ging halt nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich verkaufe es dann wieder. Also ich habe dann auch keine Lust, da einen Konflikt zu fahren, 10 Jahre lang, da ist mir mein Leben zu wertvoll dafür. Mhm.
Und, hört man ja oft auch, selbst in Deutschland, ne, wenn du da Nachbarn hast,
ja, die
Nachbarkriege und so, und du hast dir ein schönes Eigenheim gekauft, sind ja auch finanzielle Aspekte, die dahinter hängen. Ja. Ne? Also du kaufst dir was, investierst Geld und dann hast du da die Hölle auf Erden. Also du willst ja auch ein Zuhause, wo du dich wohlfühlst. Ja. Ne? Auch gerade mit dem Aspekt, was du ja vorhattest, irgendwie so ein Selbstversorgerhof. Ne?
Ja, und das ist aber noch nicht vom Tisch, das Thema. Mhm. Also ich habe das jetzt quasi halt eingefroren und jetzt bin ich gerade wieder so ein bisschen am Gucken, okay, ob es dich vielleicht was gibt, wo ich das dann doch noch machen kann.
Mhm. Also nochmal zusammenzufassen, du hattest wolltest dir deinen Traum erfüllen, hast dieses Grundstück gekauft. Wie lange hattest du das ungefähr?
Ja, auch so 3 Jahre oder so.
3 Jahre, also 3 Jahre in Portugal und hast dann aber entschieden, du verabschiedest dich erstmal auf Zeit von diesem Gedanken und hast es dann verkauft.
Ja, ja, ich habe es dann verkauft. Also jetzt vor 1,5 Jahren habe ich es verkauft und genau.
Bist du komplett weg von Portugal oder?
Ja, ja, ich bin mittlerweile auch aus Portugal wieder abgemeldet tatsächlich. Also ich war da auch wirklich gemeldet und so weiter. Ne? Also da war ich nicht staatenlos, sondern da war ich dann tatsächlich auch steuerlich da gemeldet und so. Und das muss jeder ein Stück weit, denke ich, für sich selbst entscheiden, welche Lösung er quasi da wählt. Ne? Es gibt staatenlose Lösungen, die gut sind. Es gibt aber auch Lösungen mit Meldung, die gut sind. Also kommt natürlich drauf an, wie du es machen
willst. Ist ein schönes Thema, was du gerade anschneidest, weil du hast ja dann quasi alles verkauft und du lebst jetzt in einem Van. Und du hast gerade auch das Wort staatenlos, und das hatten wir schon mal in der Folge vorher erwähnt. Und da würde ich gerne noch mal ein bisschen expliziter drauf eingehen. Was bedeutet staatenlos?
Naja, ich kann dir jetzt, das hatte ich schon überlegt, ich kann dir jetzt keine direkte Definition davon geben. Ich denke, das wird jeder ein Stück weit anders definieren. Also staatenlos, es gibt Leute, die meiner Meinung nach staatenlos auch so definieren, dass du zum Beispiel auch gar keinen deutschen Pass mehr hast und so, ne? Das ist und so weiter, ne? Aber also für mich bedeutet staatenlos in erster Linie mal quasi nirgends gemeldet zu sein. Ja?
Also du hast also keine festen, auf deinem Ausweis steht ohne festen Wohnsitz.
Ja, theoretisch müsste das da stehen, bei mir steht es nicht, aber du kannst es da natürlich eintragen lassen, dann steht es da, ja, okay. Bei mir steht noch irgendeine Adresse von was weiß ich wo. Hm. Aber halt erstmal, dass du keine staatliche Meldung hast sozusagen.
Mhm.
Und dadurch entstehen bestimmte Vorteile, es entstehen auch Nachteile, also das muss man auch sagen, aber es entstehen bestimmte Vorteile. Ja,
heißt, kannst du das mal?
Steuerlicher Natur vor allen Dingen auch.
Also das heißt, du bist nirgendwo steuerlich gemeldet.
Du bist
und kannst deine Einnahmen, die du tätigst quasi, oder setzt du nirgendwo ab? Hat das Prämissen oder hat das irgendeine Regel, die du da?
Also das kommt drauf an, was für eine Einkommensart das ist quasi, ja. Also ich kann das jetzt, für Firmen nicht so genau benennen, weil das nicht, aber es kommt auf die Einkommensart quasi drauf an. Ne? Und dann wird das halt entsprechend der Länder. Also das ist halt unterschiedlich, was du in den Ländern für Steuersätze hast. Ne?
Mhm.
Also zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht, wenn es jetzt Kapitalerträge sind, dann hast du halt in Portugal 27%, in Deutschland sind es 25%, in Bulgarien sind es nur 10%, ja, in manchen sind es gar nichts, ne, und so weiter und so fort. Und je nachdem kannst du dich natürlich da organisieren quasi und, sag ich mal, ein Stück weit der staatlichen Finanzkontrolle entkommen. Also das ist auch nicht illegal oder so. Also die Leute denken manchmal, oh, das ist so und so. Das ist nicht illegal. Also quasi, du darfst staatenlos sein. Das ist jetzt auch kein Ding und so. Und dann kannst du dir halt überlegen, okay, also ist das was für dich? Ja oder nein? Also, ist das, bringt dir das persönlich was oder ist eine Meldung nicht vielleicht doch besser? Ne?
Okay, also, nehmen wir mal kurz an, entschuldige, dass ich kurz mal reingrätsche, weil mich dieses Thema total spannend finde und ich glaube auch den einen oder anderen Zuhörer. Nehmen wir mal an, du hast Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit oder ähnliches, also du müsstest ja dann noch selbstständig sein, weil angestellt bedeutet ja auch immer eine Meldeadresse, korrekt?
Ja.
Okay, du hast Einnahmen, du bist jetzt Freelancer als Übersetzer oder was auch immer und hast Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit und musst die nirgendwo steuerlich geltend machen. Das heißt, in meiner Welt, ich war ja selbst auch schon mal Freelancerin, das heißt, du schreibst eine Rechnung und dann ohne Rechnungsadresse oder wie läuft das?
Ja, also es ist natürlich so, dass du brauchst, ich sag mal, für eine Firma brauchst du irgendeine Art Briefkasten im Grunde. Ja, also du brauchst eigentlich schon irgendeine Art von Konstrukt, über das du quasi diese Rechnung dann schreiben kannst. Ja. Ich kann dir nicht ganz genau sagen, wie das bei Firmen quasi ist, ja. Also da gibt's andere Regelungen quasi, ja. Ich kann nur sagen, das ist ja jetzt egal an der Stelle, dass bei mir, dass ich, also ich habe ein kleines Depot aufgebaut über die Jahre. Ja, ich habe mir jetzt erst überlegt, ob ich das verschweigen soll oder nicht. Aber wenn man jetzt schon drüber redet und also und das sind dann quasi Kapitalerträge ja, und das. Und da greift es halt ganz gut eigentlich, ne? Weil da, je nachdem, wo du dann bist, also ich mache mal ein Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel, sag ich mal, einen ETF hast oder so, der zum Beispiel auch, der in London aufgelegt ist oder halt in Großbritannien, dann hast du da keine Quellensteuer. Mhm. Das bedeutet halt, dass der quasi erstmal nicht versteuert wird. Mhm. Wenn du jetzt quasi irgendwo wohnsässig, also ansässig bist sozusagen, dann müsstest du quasi 25 oder den staatlichen Satz quasi versteuern. Also nehmen wir mal an, du bist in Deutschland gemeldet, dann sind es 26,5%, die du da drauf zahlen müsstest. Ja? Mhm. Wenn du als staatenlos bist, dann sparst du dir das halt. Mhm. Ne, zum Beispiel. Ne? Das, und je nachdem kannst du dich natürlich ein Stück weit organisieren, ja, wie du sowas machst. Ne? Mhm. Ich persönlich muss auch sagen, jetzt für mich ist das jetzt auch nicht so, dass diese Organisationsform dann ja, dass das so viel Unterschied macht, sage ich mal. Ja, also ich musste auch nebenher arbeiten jetzt hier, um mir das so zu finanzieren. Ja, also das ist für mich auch nur so ein Nebending irgendwie so ein bisschen. Ne? Aber das wäre jetzt die Einkommensart, über die ich mich halt auskenne, quasi ein Stück weit. Ne? Bei Firmen ist das komplexer. Also da brauchst du halt eine LTE oder sowas in den USA LSC, und so. Also das ist aber LSC oder LSC. So. Das ist schon nochmal ein bisschen anders so. Von dem her wollte ich jetzt auch nicht darüber so, weil ich das nicht genau sagen kann, wie das ist.
Ja. Okay, und wie wird man so staatenlos? Das heißt, man meldet sich einfach ab und dann ist gut? Also weil ich weiß zum Beispiel, dass man auch nicht länger als 6 Monate irgendwo an einem Ort sein dürfte sozusagen, weil ab dem 6. Monat bist du steuerpflichtig.
Ja, löst du eine Steuerpflicht eigentlich aus. Ja. Genau. Also das ist halt die Frage, inwieweit der Staat, also ja, ich so, ne? Also offiziell ist es natürlich so, dass du quasi nach 6 Monaten jedes Land verlassen musst oder du musst dich melden. Mhm. Ne? So. In Zeiten zunehmender Kontrolle, ne, da sind wir wieder bei dem Thema, ne, hast du natürlich bestimmte Mechanismen. Also ich habe jetzt gerade gestern einen Artikel gelesen, wo zum Beispiel Spanien rüstet jetzt massiv auf, quasi mit Facial Recognition und quasi License, also Nummernschild abscannen und so weiter, um quasi sicherzustellen, dass quasi die Leute nicht so. Ne? Mhm. Inwieweit da eine Umsetzung dann stattfinden kann, weil was machen die da, kommen die dann mit dem Brief zu deinem Wohnmobil, also so, ne, das ist ja nochmal eine andere Frage, aber eigentlich ist es so, dass du nach 6 Monaten jedes Land eigentlich verlassen musst oder du musst dich melden. Mhm. Und das kann man dann machen. Ich habe aber auch noch keine staatenlose Spezialeinheit gesehen, die da irgendwie hinterhersteigt. So. Mhm.
Ich glaube, das machen halt auch zu wenige dafür, ja, oder? Also in meiner Welt, so kenne ich mich auch nicht aus, aber.
Und ich denke halt auch, dass quasi jetzt so in dem Rahmen, in dem ich mich da bewege, glaube ich, ist das auch so, dass das nicht so wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nicht wirklich von Interesse ist, habe ich so das Gefühl. Also ich meine, da gibt's ganz, also so, ne? Also wie gesagt, staatenlos sein ist nicht illegal, aber du bist natürlich, und es ist natürlich auch eines der Probleme, dass dein Lifestyle so organisiert ist, dass du automatisch Reibung mit dem Staat natürlich, also dass du dadurch auch Reibung erzeugst quasi, weil es ja nicht, es ist einfach nicht vorgesehen. Also wenn du jetzt irgendwo hingehst quasi und du sagst, dann fängt es an mit, ja, dann müssen sie eine neue Meldeadresse vorlegen. Dann sagst du, ja, die habe ich aber nicht. Ja, aber das müssen sie, hatte ich jetzt in Portugal bei der Abmeldung. Ja, sie müssen da eine neue Meldeadresse, sage ich, habe ich nicht. Ja, aber das müssen, also so, dann sind da so Beamte sind ja dann ganz eingefroren, ne? So, das müssen sie und so und so. Dann sagst du, ja, das habe ich nicht, ja, das müssen sie, so. Und dann sagst du halt, ja gut, aber es ist ja Niederlassungsfreiheit. In der, oh ja, also da merkst du schon, dass das halt quasi, das meine ich mit, ist nicht illegal, aber es ist auch nicht vorgesehen. Also es ist nicht so, dass es quasi eine extra Abteilung gibt, die sich um Leute kümmert, die staatenlos sind. Ne?
Das hatten wir tatsächlich ein paar Folgen vorher, hatten wir das schon mit Sarah, die ihr eigenes Business aufgebaut hat und tatsächlich auch da ein bisschen Struggle hatte, weil halt sie hat sich informiert und ist dann zum Amt gegangen und hat denen das halt gesagt, hier, ich mach das so und so. Und die Leute wissen halt nichts davon, weil sie die Paragraphen noch nie hatten. Und du bist dann halt dieser Paradiesvogel und musst die halt darauf bringen, doch, ich darf das und so, da ist es hier geschrieben.
Also sie hat den Beamten quasi gesagt, wie das läuft, wenn man sich selbstständig macht als in Anführungsstrichen Obdachlose. So waren ihre Wortwahl dann auch.
Ja, aber das ist so. Also die sehen, also das ist ja auch per Definition ist das ja auch ein bisschen so, ne? Also ich mache manchmal den Witz und dann sage ich so, ich bin obdachlos mit Auto, ne? So, also es ist eigentlich auch so ein Stück
weit. Ja, wir leben auf der Straße.
Wir leben irgendwie auf der Straße, ne? So mit einem Fuß so, ne? Und ich meine, das, wie gesagt, also manche Leute wollen es, manche nicht, ne? Und aber so ist es halt, ne? Und,
unterhaltet euch weiter.
Ja, Christian, geht mal kurz zum Kühlschrank. Genau, also ich finde das Thema super spannend. Vor allen Dingen würde mich mal interessieren, was so für dich, also dich persönlich, jetzt gar nicht mal so allgemein, so die schwersten Herausforderungen sind, wenn man den Status staatenlos hat. Also vielleicht auch zum Thema Krankenkasse oder gibt es da irgendwie so Sachen, wo du sagst, das sollte man sich wirklich überlegen, weil diese Herausforderungen sind nicht einfach?
Krankenkasse ist definitiv ein Thema.
Ja.
Also es finde ich persönlich mit Abstand die schwerste Geschichte zu lösen, weil du natürlich, also sobald du staatenlos bist, kannst du eigentlich nur zwei Sachen machen. Entweder du bist privat versichert oder du hast keine...
Also privat so Auslandsversicherung
oder so globale Versicherung oder du bist einfach, du hast gar nichts. Ja. Und im Moment habe ich zum Beispiel gar nichts.
Ja, ist natürlich nicht so gut.
Und
ne?
Naja, das kommt drauf an. Also ich meine, das du musst ja... du staatenlos für mich bedeutet auch ein bisschen Eigenverantwortung zu haben, so, ne? Also ich meine, ich kann nicht quasi sagen, ich sage jetzt mal direkt Fick auf den Staat und alles so und dann aber quasi, sage ich mal, selber irgendwie super unverantwortlich sein, so. Also ich guck dann schon auch, muss ich ehrlich sagen, dass ich einigermaßen gesund bleib. Ja, das ist natürlich was, womit manche Leute, das weißt du so, ne, womit manche Leute glücklicherweise mehr gesegnet sind als andere und so. Aber ein Stück weit eine Eigenverantwortung zu haben, spielt damit rein. Also quasi auch klassischer Anarchismus auch. Also quasi, oder generell, wenn du so frei, so, du musst ein Stück weit Eigenverantwortung
haben. Ich würde sagen, wir öffnen direkt da erstmal ein Bier.
So. Genau, um das quasi eben so hier, ne?
Prösterchen. Jein. Also ich, da gehe ich nicht so ganz mit d'accord, weil schlussendlich du kannst natürlich auf deine Gesundheit achten und du kannst natürlich gucken, dass du dich gut ernährst, dass du Sport machst, dass du irgendwie mental und körperlich gesund bist. Aber es gibt Faktoren und da spreche ich hier aus eigener Erfahrung und unsere Zuhörer wissen das. Wir haben öfter mal Krankenhausgeschichten dabei. Wie schnell stürzt man? Wie schnell ist man irgendwie umgeknickt oder was auch immer? Und dann ist es natürlich, ich meine, wenn du das bezahlen kannst aus privater Tasche, dann okay, go for it. Aber es ist natürlich schon auch herausfordernd, wenn mal irgendwas passiert. Und ich kann dir sagen, aus einem Freundeskreis hatten wir die Geschichte schon. Da ist jemand leider sehr, sehr unglücklich verletzt worden und leider auch keine Krankenkasse. Und den aus dem Ausland irgendwie wieder zurückzuholen, war eine riesen Herausforderung mit Spendenaktionen und so weiter. Also es war wirklich ein Riesenthema. Und das ist natürlich dann nicht nur deine Verantwortung in meiner Welt, sondern du hast ja auch Freunde und Familie oder wie auch immer, die sich natürlich dann auch Gedanken machen und dann das gucken, wie können sie dir den Hintern retten. So, ne?
Also das stimmt und ich bin auch die meiste Zeit meines Unterwegsseins eigentlich auch immer versichert gewesen. Mhm. Also es ist jetzt, in Portugal war ich über das staatliche System, also sobald man in Portugal, vielleicht für Leute, die sich interessieren, also Portugal ist eines der einzigsten Systeme in Europa, wo du über Meldung krankenversichert bist. Ja, ist natürlich extrem praktisch. Ja, also quasi, du meldest dich an, hast du eine Krankenversicherung. Ne?
Also direkt mit
direkt, du bist hast direkt einen Zugriff aufs staatliche System sozusagen.
Also kriegst du dann auch so eine Krankenkasse?
Du kriegst eine Karte quasi, kriegst eine Numero d'utente heißt das Ding und dann kriegst du eine europäische Krankenkassenkarte fertig aus.
Ach, das ist ja cool.
Und dann bist du
zahlst
quasi,
du da selber was für oder ist es staatlich?
Das ist quasi über Steuern finanziert quasi das System. Also so wie überall. Also aber die haben halt quasi ein System, was quasi direkt allen Menschen, die dort gemeldet sind, Zugang zu diesem System geben.
Mhm.
Was auch wirklich nicht blöd ist. Ja, ich meine, ich habe mich trotzdem jetzt abgemeldet aus anderen Gründen. Mhm. Aber das ist, sage ich mal, nach wie vor eins der einzigsten Länder, die sowas hat quasi. Mhm. Ja, so, das ist flächendeckend Übermeldung quasi.
Mhm. Also und, dein Ziel ist es jetzt nicht zu sagen, ich bleibe jetzt hier irgendwie nicht versichert, sondern schon auch irgendwie jetzt zu sagen. Nein,
mein Ziel ist jetzt nicht quasi zu sagen,
irgendwie nochmal freiwillig irgendwie irgendwo anders zu versichern.
Aber das, genau, da wollte ich vorhin nochmal anschneiden. Du warst jetzt in Portugal und hast du mit Portugal abgeschnitten oder wie ist das?
Ach, ich kenne das jetzt halt einfach. Ne? Ja. Also ich war da jetzt, ich habe da jetzt 4 Jahre gelebt. Ich war da auch viel unterwegs. Portugal ist ein wunderschönes Land. Ja, Porto ist eine wunderschöne Stadt, ja, Lissabon ist wunderschön, ja, die ländlichen Regionen sind auch schön, es ist leider ein bisschen abgelegen für meinen Geschmack, muss ich sagen, das war auch einer der Hauptgründe, warum ich jetzt nach Spanien übergesiedelt bin, weil da einfach, sag ich mal, so ein bisschen mehr Action einfach ist, ja, die Vanlife-Szene bewegt sich primär in Spanien, das ist einfach so, ja.
Wie gesagt, Portugal sind wir auch schon durchgefahren und haben uns auch schon Grundstücke sozusagen da ein bisschen angeguckt, also ein beim Vorbeifahren sieht man ja dann immer, was da verkauft wird. Und das ist halt viel im Inland auch.
Ja,
das ist natürlich dann so ein bisschen dieser Nachteil.
Das ist sehr abgelegen teilweise. Ja, ja. Also da sagt sich schon so, ja, da sagt sich schon teilweise Fuchs und Hass.
Musst du wollen halt.
Das,
ne?
Musst du wollen. Ja. Und ich habe es 4 Jahre jetzt auch gemacht. Also es war auch einer der Gründe mit, okay, Nachbarschaftskonflikt, aber das war auch ein Grund, wo ich quasi gesagt habe, okay, also ich bin jetzt halt auch noch keine 70 so. Ja, das ist schön, wenn ich meinem Kaktus da beim Wachsen zugucken kann, aber ja, so ein bisschen Infrastruktur und dass ich abends mal in der Bar sitzen kann, so alles halbes Jahr mal oder so, ist ja vielleicht auch mal ganz nett. Ne?
Ja, denken wir auch drüber nach, ja, eigentlich so. Also weil
Spanien,
wir viel drüber nachdenken über ein Grundstück. Und dann muss natürlich auch die Infrastruktur nachher im Alter natürlich gegeben sein. Ja, und
ja,
das ist halt klar, im jungen Alter kann man sich vielleicht irgendwo in der Walachei so ein Grundstück holen, wo du abgeschieden bist. Aber wenn du weiter denkst, musst du später irgendwann auch trotzdem noch einkaufen. Ja,
ja. Ja. Und ich meine, ich muss auch ehrlich sagen, ich meine, das ist auch so, dass ich von der Erfahrung weiß, dass von 10 Leuten, die sowas planen, bleiben nachher 2 Stück übrig oder so. Also das muss man auch sehen, ja. Also bloß weil man selber denkt quasi, das ist super toll, in der Pampas irgendwie Paprika zu züchten, heißt das nicht, dass das in der Realität dann so ist. Ja, also ich meine, ich habe dann auch feststellen müssen, dass das halt sehr anstrengend ist. Ne? Zum Beispiel, also das wusste ich natürlich vorher auch, aber dass das natürlich auch mit was einhergeht, ne? So, wenn man jetzt wieder zum Thema Selbstversorgung kommt und so, ne? Weil Selbstversorgung bedeutet halt zum Beispiel auch, dass du im Hochsommer bei 45 Grad, was es in Zentralportugal werden kann, also 45, aber 43 wird's locker, ja, jeden Morgen, jeden Tag 3-mal dran stehst und deine Paprika gießt, dass die nicht stirbt und dass arbeitstechnisch das ein enormer Aufwand ist, damit du 2 Paprika hast. Also so, ne? Also das ist auch quasi so, wo ich mir denke, okay, war für mich dann auch so ein Ding, wo ich gedacht habe, okay, müsste ich vielleicht anders machen, wenn ich es nochmal machen wollen würde.
Warst du angeschlossen da irgendwo am
Ja, das Wasser war der Strom. Also es hatte zumindest bei mir Strom und Wasser, das war ganz cool. Gibt es aber auch andere Lösungen so mit Quelle und also wie man es findet. Ne?
Wir haben auch mal jemanden besucht in Portugal und der hatte auch ein Grundstück, aber hatte da halt kein Wasser. Also das
nur
hatte
Brunnen,
dann noch.
Brunnen
nur, hat die hatte dann nachträglich halt noch hinzugefügt.
Und recht tief auch, weil Portugal und vor allen Dingen, was halt in Portugal, ich weiß nicht, wie es dich betroffen hat, Thema Brandschutz. Du kannst gar nicht so viel stehen lassen, was irgendwie Schatten bringt.
Das ist
oder
enorm.
Den Boden irgendwie, weil schlussendlich so ein bisschen Unkraut und so ist ja auch eigentlich gar nicht so schlecht für den Boden. Gerade weil man so Permakultur sind ja auch Pflanzen, die sich gegenseitig unterstützen. Das kannst du oft gar nicht, weil einfach dann der Brandschutz kommt und sagt, das muss weg, das muss so schnell
direkt,
wie möglich weg.
Kann ich dir auch direkt quasi noch mal ein bisschen sagen, also quasi du kannst in Portugal und auch in Spanien quasi, wenn du denkst, so klassisches Permakulturprinzip mit ich mache so Food Forest und ich lasse das alles so ein bisschen growen und ich mache so Wood Chipping und so weiter und so fort, vergiss es, du machst dich strafbar.
Mhm.
Ja, und die setzen das um und die setzen das deshalb um. Manches wird ja nicht umgesetzt, aber das wird umgesetzt und ich verstehe auch warum.
Mhm.
Wegen der Brandgefahr. Ja, du musst dein Grundstück mähen, du musst es fräsen im Frühsommer. Das heißt, du musst alles plattreißen. Ja, und wehe, du machst das nicht, du machst dir enorme Feinde. Das heißt nicht, dass du sofort jemand kommt. Da gibt's eine spezielle Agrikulturpolizei quasi, die guckt sich die Grundstücke an.
Mhm.
Das heißt nicht, dass die dir sofort ein Knöllchen drücken und so, aber du kannst da bis in den 2-stelligen Tausender-Bereich quasi belangt werden, wenn du auf deinem Grundstück zum Beispiel, ich lasse da einfach Holz verrotten und so. Nee. Das ist Hochbrandschutzgebiet quasi, ne? Hier Stufe extrem rot, tralala.
Mhm.
Da gehen die richtig steil, sag ich mal so.
War dir das bewusst? War dir das von?
Nicht so ganz am Anfang. War mir nicht so bewusst. War für mich jetzt auch nicht so ein Problem, muss ich sagen, weil ich fand, also ich habe mich dann damit an, du kannst das natürlich trotzdem ein Stück weit machen.
Mhm.
Also dann hast du halt einzelne Bäume, dann gestaltest du halt um einen einzelnen Baum rum Permakultur. Du musst halt Permakultur dann so planen, dass es sich an die kulturellen Gegebenheiten anpasst.
Mhm. Spannend.
Aber du kannst nicht quasi so ein Konzept fahren, wie du vielleicht in einem mehr kontinentaleren Klima oder nördlicheren Klima fährst. Kannst du vergessen. Ja, und dass du da irgendwas und Bewässerungssituation ist halt auch einfach, ne, das ist du brauchst enorme Mengen Wasser, das ist schon eine Herausforderung. Ja, also ja. Und
wie siehst du das zukunftsorientiert? Ich meine, man hört ja auch immer so ein bisschen so Thema Wasser, auch gerade Spanien, Portugal, wird immer heikler. Und meine, wir haben jetzt gerade jemanden sitzen, der selbst da auch lange gelebt hat. Und wie siehst du die Thematik? Weil man sieht es ja auch immer wieder in den Nachrichten und auch selbst ja auch,
die letzten Jahre war
wie
ja
die Brände
oft hier
und alles so abgeht und die, ich sag mal, die Wetterbedingungen sich ja auch irgendwie sehr verändern, ne? Also wir sehen es ja auch in Spanien, gerade im Winter, ne?
Also ich muss jetzt mal ehrlich sagen, zu den Bränden und so, jetzt mache ich mich mal ein bisschen unbeliebt, aber ich sage das jetzt trotzdem. Ich kann das nicht ganz einschätzen, wie das in Spanien läuft. Dafür habe ich hier noch nicht lang genug gelebt, aber ich kann auf jeden Fall was dazu sagen, wie das in Portugal läuft. Mhm. Und in Portugal muss ich ganz ehrlich sagen, das ist einfach eine Mafia-Geschichte. Also wie oft da Feuer ausbrechen in irgendwelchen Naturschutzgebieten, in irgendwelchen Sachen und 2 Jahre später steht dann da ein Hotelkomplex auf einmal, dann wird da auf einmal irgendwie ein Solarfeld hingebaut, dann muss man das irgendwie so und so. Also das ist echt richtig krass. Und am Anfang checkt man das nicht so. Aber wenn du da 2-3 Jahre lebst, dann merkst du das erstmal. Ach, dieses Jahr hat es dort gebrannt. Nächstes Jahr hat es da hinten gebrannt. Übernächstes Jahr hat es da, okay, auf einmal ist da eine Stromtrasse, auf einmal ist da ein Block, auf einmal ist ein Hotel. Ich würde mal sagen, dass in Portugal, ich weiß nicht, wie es in Spanien, ich würde mal schätzen, dass in Portugal 60% sind gelegt. 60% mindestens.
Einfach
vielleicht sogar mehr.
Das irgendwie so zu nutzen
wirtschaftlich nutzbar zu machen. Es geht einfach um wirtschaftliche Nutzbarkeit und um, geht halt schneller, ne? Geht schneller als der Schriftweg, weil der Schriftweg ist in vielen Ländern sehr langsam. In Deutschland ist er mittlerweile auch sehr langsam. Spielt also keine Rolle, in welchem Land, aber in Portugal ist er auch nicht sehr schnell und da ist so ein Feuer natürlich schneller, ne? Da hast du eine Umnutzung innerhalb von einem Jahr gemacht, ne? Weil das ist jetzt kein Naturschutzgebiet mehr, das ist jetzt platt.
Das ist abgebrannt.
Ne? So, ja, dann kannst du da jetzt was hinstellen. Und da muss ich schon sagen, das ist auch richtig, das ist jedes Jahr so. Die Portugiesen leben damit, mit diesem Phänomen. Und da sterben aber Leute auch. Ne? Also das ist kein Thema, wo man denkt, so mal ein kleiner Waldbrand oder so. Da sterben jedes Jahr Leute dran. Und das sind teilweise wirklich gelegte Brände. Ne? Also,
das ist natürlich krass.
Und gerade in der Region, wo ich war das sehr extrem. Mhm. Weil da haben die ein riesiges Naturschutzgebiet platt gemacht, um quasi einen Solarpark zu errichten. Ja. Und ohne da jetzt zu weit drauf einzugehen, was für eine Energiequelle das jetzt ist und so weiter und so fort, aber da ging es ganz klar um Subventionen abgreifen und quasi das dahin bauen und so. Und also das war, in Deutschland würdest du sagen, das war definitiv illegal, das ist die Art, wie das passiert ist. Das hätte ja schon keiner durchgewunken.
Ist die Regierung da nicht? Ich meine, wenn du sagst, so ein mafiösische Verhältnis oder so, ist dann aber nicht eine Regierung, die sagt oder sagen sollte, Mensch, wir müssen dem Einhalt gebieten?
Ja, also, sollte.
Ich kenne mich da gar nicht aus,
Sollte. Also das Ding ist halt, das ist nicht so. Also quasi in diesen abgelegeneren Regionen hast du halt sehr wenig. Also da kommst du wieder zum Thema, ne? Staatliche Kontrolle, ne? Das ist vielleicht der Umkehrschluss, ne? So daraus. Alle sagen, so, du denkst so, ich möchte keine staatliche Kontrolle, ja, aber vielleicht ist sie auch an manchen Ecken gar nicht so schlecht, ne? Also so weit kann ich auch denken, ne? Dass ich quasi denke, okay, um das zu beantworten, nein. Also da kümmert sich niemand, das ist denen egal. Und die wissen das auch. Also da läuft, die kennen sich alle. Ich komme vom Schwabeländli, da ist das auch so. Ja, das ist der eine kennt den anderen und der Polizei und so und dies und das. Und dann läuft es halt fertig so. Ne? Auf dem Land, so Schwabe ist das auch nicht anders.
Der
so.
Kommt vom Dorf sozusagen.
Genau, ne, so, die wissen das und so. Da weiß auch der Bürgermeister, weiß da auch und so und dies und das. Und er sagt es zwar nicht öffentlich und so, ne, aber das ist schon so ein Phänomen. Ja.
Mhm. Aber nochmal,
man auch nicht so abläuft.
Zurückzukommen, wir sind jetzt hier in Spanien und begibst du dich hier auf Suche?
Ich habe quasi letztes Jahr schon angefangen hier zu suchen, im Oktober irgendwie. Das ist so ein bisschen in der Schwebe, ob da was passiert oder nicht. Ich habe das auch noch nicht ganz fertig beantwortet, ob ich jetzt dann in Spanien quasi bleiben will. Das muss ich mal gucken. Ja. Also eigentlich gefällt es mir hier, muss ich sagen, weil du hast, es ist einfach mehr, also der Schwein schon ein bisschen erzählt, es ist ein bisschen belebter so, was ein bisschen mehr Infrastruktur, so, das ist eigentlich das, was mir gefällt. Ne? So, ich denke, okay, du kannst es ja machen mit selbst oder so teilweise da was machen, aber es wäre schon nett, wenn du irgendwie auch, weiß ich nicht, so in 20 Minuten mal in einem Aldi wärst oder so. Ne? So, ist ja auch nicht blöd. Oder dass mal was los ist, so, ne? Dass du mal irgendwo mal langläufst und siehst, da ist mal eine Party oder so. Ne? Ich meine, gut, ist auch ein bisschen älter und so, aber trotzdem, ne? Also, dass du mal so wenigstens die Option hast. So, ne? Und ich denke so, einsame Strauchgewächse, so Ja, okay, ist ganz cool so, aber ja, okay. So.
Wie hast du vorhin gesagt, dem Kaktus beim Wachsen zu gucken?
Ja, so, ne? Also das kannst du natürlich machen, aber so ein bisschen Action brauche ich halt auch. Oh, Gefühl.
Also erstmal weiter im Van leben.
Ja, erstmal weiter Van. Meine Vorstellung wäre quasi so ein bisschen so eine Andockstation für den Van zu bauen, quasi auch irgendwo so auf einem Stückchen Land, wo ich drauf fahren kann, wo ich den Van hinstellen kann. Da ist Spanien ganz nett, weil du das hier darfst. Das ist vielleicht auch mal eine interessante Information. Ich habe das quasi lange, wenn du das Internet direkt fragst, ob du in Spanien mit dem Van auf deinem Grundstück stehen darfst, dann wird das Internet dir sagen, nein.
Mhm.
Warum auch immer. Die Info ist vielleicht zu alt oder ich weiß es nicht. Selbst ChatGPT sagt dir, nee, das ist nicht erlaubt und so und so. Die Wahrheit ist, das stimmt nicht.
Mhm.
Ich habe einen Anwalt gefragt hier in Spanien und habe den ganz direkt gefragt und gesagt, wie sieht es aus rechtlich? Agrikulturgrundstücke, so, so, so. Du darfst in Spanien, ja, auf deinem Grundstück in einem Tiny House, also in einer unbeweglichen Einrichtung, also in einer beweglichen, Entschuldigung, in einer beweglichen Einrichtung wohnen. Das heißt, du darfst mit dem Wohnmobil da stehen, ja, du darfst ein Tiny House da draufstellen und, das machen die Spanier auch selber, diese Containerhäuser, also diese Mobile House.
Oft hier, ja.
Siehst du super oft. Mhm. Ja. Und es ist also wirklich erlaubt.
Ja. Also ohne dass es explizit für mich auch spannend oder für uns, weil wir so ein bisschen auch überlegen, wie es weitergeht. Das heißt quasi, dass du ein Baugrundstück brauchst, weil in Deutschland ist es so, dass du, selbst wenn du ein Tiny House, eben bewegliches Tiny House, gibt es ja auch nochmal Unterschiede,
brauchst du dafür trotzdem
eine Baugenehmigung.
Ja.
Ist es denn hier auch so?
Also nein, brauchst du nicht.
Du brauchst kein Bauland, sondern... Könntest auf diesem Agrarland oder wie auch immer ein Tiny House stellen.
Genau. Mhm. Brauchst kein urbanes Land quasi.
Mhm.
Du kannst es, so wie ich, also so hat der Anwalt zumindest zu mir gesagt, der Rechtsberater, dass du das auf einem ganz normalen Agrikulturland machen kannst.
Mhm. Spannend.
Und das ist natürlich eine spannende Option, ne? Weil so ein Containerhaus ist, sag ich mal, machbar und für mich ausreichend, so würde ich es mal sagen. Ja,
ich sag mal, die klimatischen Bedingungen sind ja auch nicht so, dass du unbedingt jetzt groß was brauchst, ne? Selbst wenn du so ein Mobile Home hast, die sind ja noch nicht unbedingt so gedämmt und im Winter wird es jetzt auch nicht so dermaßen kalt, dass du jetzt irgendwie eine riesen Dämmung bräuchtest oder eine Schneelast, dass dein Dach hält oder wie auch immer. Ja. Ne? Ich glaube, dass das schon Sinn macht. Okay,
ja,
das
da würde, sagen, ich mal hier so ein Carport, was du aufbaust mit einer kleinen Terrasse, wo du dann das Auto davor fährst.
Das wäre meine nächste
Frage. Dann halt
die
Schiebetür auf und dann hast du deine Terrasse direkt davor.
Weil schlussendlich, wenn du es in Deutschland, also jetzt, weil ich mich da ein bisschen auskenne, ich habe mich ja da schon mal so ein bisschen informiert, weil dafür, also als Beispiel, ich habe jetzt ein Tiny House und würde um diesem Tiny House eine Terrasse und einen Carport hinstellen oder was auch immer, bräuchte auch das eine extra Genehmigung. Mhm. Und ist die Frage, weil wir ja gerade bei dem Thema waren, ich habe jetzt ein Agrargrundstück oder was auch immer, da darf ich jetzt wohl laut dem Anwalt mein Tiny House hinstellen? Darf ich dann da aber auch eine Terrasse ranbauen? Also das ist halt wieder dann die nächste Frage.
Ja, das kommt natürlich so ein bisschen drauf an, denke ich, wie das generell so mit dir als Person ist. Ne? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass sowohl in Portugal als auch in Spanien quasi du eigentlich relativ viel Freiraum hast, solange du dich einigermaßen, sag ich mal, so bewegst quasi.
Also wo kein Kläger da, kein Angst.
Ja, genau. Also quasi, ne, ich meine, du kannst da jetzt natürlich kein Hochhaus hinbauen quasi, aber du kannst natürlich schon so. Ja. Und ich habe mich auch schon mit ein paar Spaniern und auch in Portugal und so, ist es natürlich schon auch noch ein bisschen anders mit der Umsetzung und auch mit der Kontrolle von solchen Sachen und so. Und die Wahrheit ist, wenn die, ja... So,
obwohl, ich bin halt auch so ein Sicherheitsmensch. Also ich würde es, wenn, dann schon auch auf safe haben. Weißt du, wenn es dann nicht so klar ist, ob ich da irgendwie eine Terrasse ranbauen kann oder nicht, dann wäre ich so typisch deutsch einfach die Hosen voll, weißt du? Das ist halt auch so ein anerzogenes Ding. So,
ja, das ist halt, die Frage ist ja, was ist das dann? Ne? Mhm. Ist es eine Terrasse oder kann das nicht vielleicht eine Außenküche? Also so, weißt du, das sind ja alles auch so Definitionssachen. Ja. So, ist es eine Terrasse oder ist es ein Hundehaus? Ist es eine, also so, ne? Und ich denke, dass du da schon hier relativ viel, also du hast hier schon relativ viel Freiraum in Spanien. Ne? Ich meine, du hast in Spanien auch eine lange so eine Hausbesetzer-Tradition ja auch, ne?
Ja.
Also quasi die bei anderen, die auch teilweise natürlich aneckt. Also als Eigentümer fände ich das jetzt vielleicht auch nicht so toll, wenn da jetzt jemand kommt und mein Haus besetzt und so. Auf der anderen Seite hast du in Spanien auch immer noch so Sachen, wenn du Ruinen besetzt, die quasi keiner mehr haben will, dann kannst du da nach so und so vielen Jahren dann legalen Status erwerben und so weiter. Also da sind die schon auch, sag ich mal, zumindest so ein bisschen bemüht, sag ich mal, sowas dann vielleicht auch zu ermöglichen. Und ja, also Portugal auch. Also ich meine, so, ne, da baut halt auch so. Mhm. Also du musst schon einigermaßen die Papiere haben, ja, aber ja. Ich sag mal so, da, du hast natürlich schon wesentlich mehr Freiräume. Ne? Du hast mehr Freiräume mit der Materialwahl. Also da kommt niemand und sagt, ja, das ist aber energetisch nicht und bla. Also das interessiert hier niemanden, ob das irgendwie energetisch ist. Oder? Mhm. Und da sind wir wieder bei so einem Thema, um das vielleicht so ein bisschen nach vorne wieder zu spinnen, quasi mit Kontrolle. Ne? Mhm. Also ich meine, wer schreibt mir vor, wie ich zu bauen habe oder zu leben habe? Also ich meine, klar, verstehe ich das, dass wenn jemand sagt, okay, du kannst da jetzt kein Hochhaus hinbauen. Okay, mache ich nicht. Ja, Herbert, hatte ich eh nicht vor. Ne? Aber wieso schreibt mir jemand vor, wo ich zu leben habe, wie ich zu leben habe und in welcher Art zum Beispiel? Ne? Da wär's bei mir zum Beispiel, da gehen meine Rebellenglocken wieder komplett durch und denke mir so, das akzeptiere ich schon mal gar nicht, ne? Also wenn das ist für mich völlig unsinnig. Wir haben eine Wohnungskrise, ja, wir diskutieren im Öffentlichen, bla bla, und gleichzeitig haben wir sowas, wo ich mir dann denke, okay Leute, ihr könntet es so einfach lösen, es wäre so einfach eigentlich, ne?
Ja, also ich sag mal, aber gerade Thema Wohnungskrise, das merken wir natürlich in Spanien auch ganz oft. Und da sind wir vielleicht bei dem Thema, wie freiwillig ist Vanlife, weil wir das eben auch selbst auf den Kanarischen Inseln, wo wir waren, und auch hier extrem. Festland Spanien, sehen wir das eben oft, dass viele auch mit ihren Familien einfach im Auto leben müssen, weil sie einfach eine riesen Wohnungsnot haben. Und ich habe selbst in meiner eigenen Familie ja auch erlebt, eigentlich ein gutes Verhältnis zum Vermieter, jahrelang dort gelebt, die Immobilie gut gepflegt und gehegt und gemacht und getan und von heute auf morgen haben wir mal Eigenbedarf angemeldet. So, ne? Und ich meine, das ist in Deutschland genau die gleiche Suppe, ja, wenn man das mal so auf gut Deutsch sagen darf. Aber hier in Spanien sieht man es einfach noch deutlicher, weil es einfach sehr nahbar ist, weil man eben viele Spanier kennenlernt, die eben das nicht so freiwillig machen. Ne? Also ich würde sagen, wir leben freiwillig. Ben, aber ja.
Ja, also Fuerteventura haben wir das jetzt extrem mitbekommen. Ich kann auch von letztes Jahr noch hier Malaga, da gibt es ja auch unten einen Platz direkt am Meer. Und da haben wir mal gestanden, wo du nach Deutschland geflogen bist, und da stehen halt hunderte Vans, selbst ausgebaut, und da fahren die dann
so eine Pepsi-Mobile.
Pepsi-Mobile,
das heißt, ganz noch nie
so
einen
asiatischen Kastenwegen. Und die sind da, die stehen da alle fest und die fahren von da aus dann halt zur Arbeit, ne? Und die haben Roller mit ihrem Auto. Und jetzt so Fuerteventura. Entschuldigung, gab es halt auch viele Stellplätze, die wir angefahren sind, die Dorfnähe waren, wo wir halt zwischen Leuten gestanden haben, die am Tage arbeiten gefahren sind und hatten dann ihr Wohnmobil oder ihr Wohnanhänger dazu stehen, ja. Also das ist schon.
Ja, wir haben auch schon erlebt, da war eine junge Familie irgendwie mit einem Kind, lass es 9 oder jünger oder ein bisschen älter gewesen sein, in ihrem PKW. Also es ist halt schon verrückt, ne? Also wir machen es so halb freiwillig. Ich weiß nicht, würdest du für dich sagen, dass du freiwillig in einem Van lebst?
Na, beides. Also ich wäre schon so ehrlich zu sagen, das ist 50-50. Mhm. Ja. Also, weil es hat natürlich was mit der Art, wie ich denke und wie ich mich organisiere und wie ich lebe, zu tun. Ne? Mhm. Und aber ich denke mir manchmal so, ja, okay, also wäre vielleicht anders, wäre es auch in Ordnung, ne? Mhm. Also wäre ich jetzt auch nicht komplett abgeneigt. So, ne? Und ja, so würde ich sagen. Ne? Ja. Und ist in den USA ja mittlerweile noch ein größeres Phänomen sogar noch, ne? Wenn man sich Vanlife in den USA anschaut, da ist es mittlerweile ein Massenphänomen. Ja, also das hatte man das letzte Mal in den 60er, 70er Jahren mit der Hippie-Bewegung, dass also wirklich Hunderttausende von Menschen quasi in Mobilheimen wohnen. Also quasi.
Aber kommt jetzt auch in Deutschland, ich muss sagen, gerade wenn ich jetzt durch Instagram scrolle und so, muss ich jetzt vermehrt, jetzt nachdem wir den jetzt, wir haben 2019 haben wir den Van gekauft, haben das geplant, 2022 sind wir dann ins Auto komplett gezogen, also wir sind jetzt 4 Jahre dabei, und wie viele jetzt auch dabei sind, genau diesen Schritt zu gehen, und wir haben jetzt Follower, die leben auch in ihrem Auto und auch in Deutschland erstmal. Ohne erstmal so, also klar, sie haben noch feste Jobs da und fahren da halt regelmäßig hin, weißt du? Und so die Story zu sehen, und da sehe ich, dass es trotzdem immer wieder diesen Schub, glaube ich, gibt. Ich hatte ja gedacht, 2019 kam, wir haben ja noch vor Corona, da war das halt wirklich, dass man so ein bisschen durch Instagram und YouTube hat man halt die Vanlifer gesehen, die ihre Autos selber ausbauen. Da war das ja noch nicht so extrem, glaube ich. Und dann sind wir halt auch mit in dieses Ding reingerutscht, weil wir halt auch dieses Lebensgefühl leben wollten für uns.
So eine Lifestyle-Bubble.
Ja. Und ich sehe das, dass das gerade wieder richtig, so einen richtigen Push macht eigentlich.
Ja, aber ich glaube, das hat eben auch einen Grund. Das hat halt eben den Grund, wie wir das Thema auch hatten, weil auch gerade, guck mal, wir haben in Berlin gewohnt, ne? Und die Wohnung, die wir hatten, Nähe Kudamm, mega schön, die könnten wir uns heute so nicht mehr leisten. Nee. Und ich finde die Frage schon auch spannend, wie freiwillig ist Vanlife noch. Im Grunde sind wir in einer privilegierten Position, sind wir eben in dieses Leben gestartet und haben gesagt, okay, ist es ein Lifestyle, was wir leben wollen, ne? Irgendwie wir haben die Möglichkeit, das zu machen, also machen wir es. Aber wenn wir das mal jetzt umgekehrt sehen, könnten wir uns das noch leisten? Oder ich meine, von wollen gar keine Frage, würde ich jetzt so nicht, aber könnten wir uns das leisten?
Könnten wir schon, nochmal, aber dann müssten wir halt wohl dem System folgen und ich müsste dann das, was ich gelernt habe, nachgehen und hätte weniger vom Leben.
Das ist genau der Punkt. Ja. Das ist genau der Punkt.
Also ich glaube, das
würde
wäre
gehen,
schon,
aber es geht nur im System.
Ja, es geht
dann
nur
ist genau
in
das, was
System
ich
sozusagen, ja.
Nicht jetzt.
Und also
ja, mehr Lebenszeit für die Arbeit anstatt fürs Leben. Also im Grunde dann das Leben für die Arbeit anstatt zu arbeiten, um zu leben. Ne? Ja. Also schlussendlich ist es ja genau das, ja, auf jeden Fall. Also ist eine super spannende Frage, die man auch irgendwie mal eruieren kann, weil ich glaube, so reflektiert gesehen würde ich so nicht mehr arbeiten wollen. Ne? Also
Also ich habe, wie gesagt, ich liebe das, was ich gemacht habe. Also weil ich den Job als Koch finde ich auch richtig gut und das Drumherum auch, aber es, wenn ich drüber nachdenke, ist es natürlich schon ein Job, wo du immer darauf angewiesen bist, dass deine Arbeitskollegen funktionieren, zum Beispiel. Weil sonst bist du halt in dieser Pflicht auch mehr zu tun, wenn die halt krank sind. Und weißt du, wie ich meine? Es ist ja trotzdem, also jetzt ist es, klar, wir haben jetzt auch Arbeitskollegen und da ist es auch dieses, muss man dann auch irgendwo abfangen. Aber gerade in dem Beruf Koch habe ich ja am Wochenende gearbeitet.
Als Koch würdest du auch gar nicht so. Du
ja, diese
hast ja als Koch,
Freiheit ist ja nicht mehr da so.
Als Koch auch nie so verdient und guck dir mal jetzt die Preise an.
Ja, okay, das kommt natürlich.
Also ich glaube nicht, dass wir uns, also sind wir mal wirklich ehrlich, ich glaube nicht, dass wir uns das leisten können. Ja. Wir haben damals für diese, ich sag mal 80 Quadratmeter Wohnung, haben wir um die 600 Euro bezahlt. Die liegt jetzt bei 1,5, vielleicht doch 2.000. Also das könnten wir uns so nicht mehr leisten, glaube ich.
Da hast du recht. Ja. Also nicht in dem Job, wo wir jetzt dann waren. Aber, aber die Möglichkeit wäre schon, also wie gesagt, ich werde ja mit meinem Koch, muss ich dir ehrlich sagen, könnte man überall wohl einen Job finden, der sehr viel Geld einbringt. Aber möchte ich das wieder sehr viel Geld verdienen, damit ich mir dann irgendwo eine Wohnung leisten kann? Und diese Verpflichtung, weißt du, das ist ja doch dieses Ding. Und halt Einschränkungen vom Leben. Also wir haben uns ja auch beide kennengelernt und ich habe nie so gearbeitet, wie ich vor Angelique gearbeitet habe. Und ich habe in Restaurants gearbeitet. Wir haben Samstag, Sonntag. Mhm. Ich habe 6-Tage-Woche kenne ich noch. Und das ist halt dieses Ding. Das ist halt, verstehst du, wie ich meine? Das ist so, also in diesen Rhythmus will ich nicht gerne zurück.
Ja, es würde gehen, aber dann springst du halt nicht zweimal am Tag ins Mittelmeer, ne?
Ja.
Also so, ne? So, also das ist halt das, ne? Also so, dann hast du
naja, okay, bei mir schon. So, ich kann ja da arbeiten, wo andere Urlaub machen.
Ja. Gut, stimmt, ne? Bei dir so, ne? Aber jetzt, wenn ich denke, okay, für mich auch, ne, ist das natürlich, war das auch immer eine Motivation quasi, ne? Einfach zu sagen, okay, gut, ich will halt nicht irgendwie 10 Stunden im Büro sitzen und so, ja. Also das wäre nicht so mein Ding, ne? Also ich muss mich dann auch ein bisschen bewegen können und so und will dann auch die Zeit haben, so für mich selber auch ein bisschen, ne? Ich denke, okay, so ein bisschen mehr, ein bisschen mal gucken, ein bisschen rum und so, ne? Weil das, Menschen auf Zeit, ne? Du hast ja auch nicht so viel, ne? Also um es jetzt zu weit zu vertiefen, aber du musst ja auch ein bisschen gucken, okay, ne, so, weil am Ende des Tages, dann machst du halt deine 60 Jahre, ne? Und dann kommst du irgendwann so, ja gut, wer sagt dir nicht, dass du mit 62 einen Herzinfarkt kriegst, so, ja? Dann hast du halt so und so. Und dann denkst du, oh, dann hattest du zwar dein Leben lang eine Krankenversicherung. Ja, toll, schön für dich. So, ja, der März freut, Entschuldigung. Ne? Anyway, ich hör's wieder auf, aber na, so, da bist du quasi keine Belastung mehr fürs Gesundheitssystem. Und das musst du ja auch sehen, ja. Also es ist ja alles endlich ein Stück weit. Ja? Ja. Und ich meine, die Erfahrung, also ich mache lieber Erfahrungen, als dass ich quasi so diese Wegstory mache, die dir genau. so vorgegeben
wird. Genau, bloß ne? keine so Fehler denke, machen, um Himmels Willen, ja.
Ja, ja, ganz schlecht.
Ja, ne? Ja. Und ich muss, deswegen finde ich gut, dass wir halt, wir haben jeden Tag irgendwo einen anderen Stellplatz, wenn wir möchten. Weißt du, du hast eine andere Perspektive und kannst dir die so dann halt auch, klar, es ist auch hart. Wir haben die letzten Tage, hatten wir Bilder gepostet bei Instagram, dass wir halt draußen sitzen und Markise offen. Aber man muss bedenken, wir waren auf dem Campingplatz.
Ja. Hat man so oft nicht. Also ja, genau. Oft sieht die genau. Realität
deswegen, ich sag mal, jetzt stehen wir hier draußen in der Wildnis und da baust du halt die Markise nicht auf und stellst die Stühle hin. Du sitzt halt drinnen und hier ist bullig heiß. Ja, und arbeitest halt auch hier drinnen.
Ja. Ja, super spannendes Thema. Kann man auch einmal eruieren. Und ich würde sagen, wir beenden das jetzt. Schreibt uns gerne in die Kommentare.
Also wir hätten, glaube ich, auch noch mehr erzählen können.
Ja,
vielleicht machen wir da noch einen Teil 2 draus.
Wenn ihr Fragen an Martin habt, ja, Thema vielleicht startenlos oder wie auch immer, dann schreibt uns sehr gerne. Ja, wir wollen uns freuen über einen Kommentar, über Like, was auch immer ihr möchtet, alles kostenlos. Haut in die Tasten und genau, wir werden alle Fragen an Martin weiterleiten und er wird sie auch beantworten. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Spannendes Thema. Schreibt uns eure Meinung auch gerne in die Kommentare. Und damit verabschieden wir uns. Vielen Dank, Martin, dass du heute da warst.
Dankeschön. Hat mich gefreut.
Danke,
Martin. Spaß gemacht. Ja. War mal cool.
Bis dann. Ciao.
Ciao.